Ja, interessant. Ich hoffe und ich kann mir vorstellen, dass das, was ich da vorbereitet habe, helfen kann, um in das reinzukommen, was jetzt durch die Impulse teilweise so angedeutet worden ist oder wozu Gott letzten Endes eingeladen hat. Ich möchte nämlich über zumindest Teilaspekte der 10 Gebote sprechen. Das war so ein Ding, was ich die letzten Tage auf dem Herzen hatte. Das habe ich auch im Lobpreisleitertreffen am Donnerstag habe ich da ein paar Gedanken mit in die Runde geworfen und habe für heute Abend so ein paar Gedanken da ausgearbeitet, was jetzt nicht in die absolute Tiefe hineingeht, aber wo ich einfach mal ein paar Gedanken einfach in den Raum setzen möchte und uns einladen möchte, das, was in den 10 Geboten drin steht, ernst zu nehmen. Weil das steht da aus ganz gutem Grunde. Und hat auch einen Bezug zum Neuen Testament. Wir denken ja manchmal, das, was im Alten Testament drin steht, gilt nicht mehr. Also ich will nicht sagen, wir denken es, aber es gibt Leute manchmal bewusst oder unbewusst, die denken, dass das Alte Testament für uns keine Geltung mehr hat. Das stimmt in einem gewissen Sinne, ja. Aber es stimmt so nicht komplett, weil letzten Endes ist die ganze Schrift von Gott eingegeben und das, was im Alten Testament auch drin steckt, ist vom Geist Jesu inspiriert, wie das in den Briefen drin steht. Ich glaube, der Petrus hat es gesagt, ja? Der Geist Christi ist da drin. Und deswegen dürfen wir herausfinden und sind herausgefordert, das zu verstehen, was Gott für uns damit meint. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil das Wichtigste davon im Neuen Testament erklärt wird. Und es ist Fakt, dass die 10 Gebote an der Stelle definitiv weiterhin eine Rolle spielen. Jesus fasst, nimmt darauf auch Bezug und fasst die 10 Gebote zusammen in diesem Doppelgebot der Liebe. Auch das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist kein Vers, kein Ausspruch des Neuen Testaments, es ist ein Zitat aus dem Alten. Ja, und ist letzten Endes so die Überschrift von den 10 Geboten. Weil alles, was in den 10 Geboten drin steckt, lässt sich auf dieses Doppelgebot der Liebe zurechtstutzen. Liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter. Das betrifft so die ersten 4 Gebote von den 10 Geboten und die anderen Dinge beziehen sich dann auf und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also das dürfen wir wissen, das steckt da drin. Das ist sozusagen, wenn man das aufklappen würde wie im Computer und immer noch weiter so eine Zeile darunter, dann wird man das genau darstellen können. Ja, danke für die PowerPoint, ich habe keine. Sonst hätte man das darstellen können. Gut. So, ich weiß nicht, was ihr für eine Geschichte mit den 10 Geboten habt. Könnt ihr die auswendig? Also ich bin katholisch aufgewachsen. Und als guter Katholik, das meine ich jetzt gar nicht nur witzig, das meine ich ein bisschen ernst auch, hat man die im Kommunionunterricht auswendig gelernt, die 10 Gebote. Vater unser, Glaubensbekenntnis und was da sonst noch so war an Standardgebeten. Da kann man drüber schmunzeln, aber es hat durchaus seinen Wert. Also ich für mich persönlich habe das jetzt nicht als Verlust erlebt oder als Strafe oder sonst irgendwie. Manche finden das ja fürchterlich. Also ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich muss zugeben, dass ich bei den 10 Geboten auch immer wieder gucken musste, so in welcher Reihenfolge stehen die da jetzt. So das meiste, was ich damals auswendig gelernt habe, sitzt noch, aber manches halt auch nicht mehr so ganz. Und gerade bei den 10 Geboten ist es so, dass es unterschiedliche Abfolgen von den 10 Geboten gibt. Es gibt den römisch-katholischen, lutherischen 10-Gebote-Katalog, der ist einheitlich. Bei den Juden sehen die 10 Gebote wieder nochmal anders aus. Und in der anglikanischen, reformierten und orthodoxen Kirche und zumeist auch bei den Freikirchen gibt es nochmal wieder einen extra Katalog. Ich werde mich heute einfach mal auf die Bibel beziehen. Habe ich mir vorgenommen. Und ihr könnt euch dann euren Katalog zusammenstellen. Theologen würden mir den Kopf abreißen, wenn ich das so sage. An der Stelle geht es jetzt nicht um die Reihenfolge. Ich möchte einfach ein paar Gedanken in die Runde werfen. Ausgangsfrage war, ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis zu den 10 Geboten habt. Wie gesagt, ich durfte mich da schon in frühen Jahren meiner Kindheit mit beschäftigen. Und ich habe irgendwann, ich weiß nicht, ob das mit 9 Jahren war oder ob das später oder früher war, es war auf jeden Fall vor der 5. Klasse, habe ich meine Mutter gefragt, wie das mit den Geboten jetzt so gemeint ist. Ist das ein Befehl? Muss man das machen oder darf man das machen? Wie soll man damit umgehen? Ich weiß noch, ich saß da so am Tisch, da steht unser Tisch auch noch heute, unser Esstisch, und meine Mutter wirbelt in der Küche rum, wie immer. Das ist ein feststehendes Bild, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Nee, meine Mutter war gelernte Köchin, deswegen war die gerne in der Küche und hat einfach da ganz viel gemacht. Und dann habe ich sie währenddessen gefragt. Und dann hat sie mir eine weise Antwort gegeben, die ich nicht mehr ganz auf die Reihe kriege. Aber was ich behalten habe, war, es ist meine Verantwortung, dazu eine Entscheidung zu treffen. Gott zwingt mich nicht dazu, das zu tun, aber er denkt schon, dass es gut wäre. Deswegen gibt es die. Ja? Aber sie hat mir diesen Gedanken genommen, ich müsste das tun, das ist ein Zwang. Ja? Und von daher wusste ich immer, ab meinem 9. oder 10. Lebensjahr, es ist meine Entscheidung, wie ich mit dem umgehe, wie, was Gott denkt und was er an Leitlinien für unser Leben einfach auch gegeben hat. Und so habe ich das gehandhabt. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dann in eine Jugendfreizeit gefahren bin und wo ich zu Gott gesagt habe, ich habe Urlaub, wir sehen uns später wieder. Ja. Und als ich 16 war, habe ich dann eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen, mit 18 bewusst eine gegen Gott. Und ihr merkt die Geschichte dahinter. Ich wusste immer, ich habe mich zu entscheiden. Es wird kein anderer für mich abnehmen. Ja. Aber Gott hat da was vorbereitet, auf das ich Bezug nehmen kann. Und so ist es auch mit dem Volk Israel. So hat es eigentlich mit den 10 Geboten angefangen. Weil Gott hat ja schon eine Geschichte mit seinem Volk geschrieben. Er hat schon etwas für das Volk Israel getan. Und dann legt er im Nachhinein sozusagen seinem Volk seine Leitlinien vor, was aus seiner Sicht wichtig ist, um das Zusammenleben mit ihm und untereinander zu ermöglichen. Gott hat immer beides im Blick. Die Beziehung zu ihm und die Beziehung untereinander. Und das ist kein Widerspruch. Das eine hat auf das andere eine Auswirkung. Das können wir nicht voneinander trennen. Das kann man nur voneinander trennen, wenn wir den unteren Katalog wegziehen, so du sollst nicht töten und so weiter, und daraus eine rein humanistische Geschichte machen. Das kann man machen und das wurde ja auch gemacht. Aber letzten Endes ist das, was da steht, in Verbindung mit Gott zu sehen, weil es auch letzten Endes nur mit Gott machbar ist. Da können wir noch so viele Gesetze stricken, wie wir wollen. Aber das, was Gott in die Gebote reingelegt hat, funktioniert eigentlich nur mit ihm. Und da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf. Und deswegen lese ich jetzt mal den ersten Vers. Steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20. Da steht, Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt. Nehmend, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ja? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Gott erinnert sein Volk daran, dass er the one and only Erlöser ist. In der Geschichte Israels gab es keinen anderen, der das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Es war nur Gott. Mit seiner Geschichte, die er durch Mose durchgeführt hat und zum Ziel gebracht hat, was sehr herausfordernd war für den Mose, aber wo Gott definitiv seine Hand drin hat und auch seine Wunderwirkung hat sichtbar werden lassen. Ja, er hat dafür gesorgt, dass die Israeliten auf eine wundersame Art und Weise aus dem Land rausgekommen sind und die nächsten Hindernisse auch überwunden hat und letzten Endes, das passiert auch erst nach diesem Kapitel, ins verheißene Land reingekommen sind. Gott ist der Erlöser seines Volkes und er stellt sich als dieser Gott seinem Volk nochmal vor. Ich bin der, der dich erlöst hat. Womit er sagt, mein Herz für dich ist Erlösung, mein Herz für dich ist, dass du frei bist in mir. Das ist ein Herzschlag Gottes, der in den 10 Geboten durchkommt. Bei jedem der 10 Gebote könnte man sich fragen, was sagt das über den Charakter Gottes? Und diese Aussage steht als erstes Gebot bei den Juden im Dekalog. Ja, er ist derjenige, der der Erlöser ist und der eine erlösende Haltung gegenüber seinem Volk hat, der niemals im Sinn hat, seinem Volk etwas Schlechtes zu tun, so wie wir heute gesungen haben, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Das kann man runterleiern. Aber dahinter steckt so eine tiefe Wahrheit, dass Gott das hier an erste Stelle von den 10 Geboten stellt. Ich bin der Herr, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und so wie das im Alten Testament für die Israeliten galt, so gilt es auch für uns nach dem Neuen Testament. Jesus ist derjenige, der sein Leben für uns gegeben hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, um unsere Sünde, das, was uns von Gott trennt, aus dem Weg zu schaffen. Er ist derjenige, der auferstanden ist von den Toten. Alles ohne uns hat er das gemacht. Er hat es für uns gemacht, an unserer Stadt. Und er ist derjenige, der von den Toten auferstanden ist, der sozusagen den Fuß auf den Kopf der Schlange gesetzt hat und gesagt hat, die hat in deinem Leben nichts mehr zu sagen. Weil ich der Herr bin, weil ich derjenige bin, der dich erlöst hat. Jesus hat das in vollendeter Form für uns alle, für die ganze Welt gemacht, was Gott hier in dem Alten Testament für Israel gemacht hat. Und deswegen gilt das, was hier im ersten Gebot damals im Alten Testament stand, für uns heute genauso. Aber wir dürfen es auf Jesus projizieren. Wir dürfen wissen, was Jesus für uns getan hat. Wo Jesus mit seinem Opfer für uns dasteht und sagt, ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich habe das für dich getan. Oder wie Johannes am Anfang des Johannesevangeliums schreibt, ein herrlicher Satz, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Auf ihn sollen wir schauen. Ja? Schaut hin auf den Anfänger und Vollender eures Glaubens, Philipperbrief. Wir finden diesen Gedanken durch das Neue Testament hindurch. Halt nicht so 10 Gebote mäßig, wie das im Alten Testament steht, aber wir finden es wieder im Neuen Testament. Jesus steht an erster Stelle. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn wir Freiheit von Sklaverei suchen, von innerer Sklaverei, von dem, was uns letzten Endes durch die Sünde verbogen hat, was uns von Gott weggebogen hat, ja, wenn wir davon Freiheit suchen, dann geht es nur dadurch, dass wir uns zu Jesus hinwenden. Es reicht nicht aus, dass wir uns versuchen, wieder zurechtzubiegen oder gegen die Sünde zu kämpfen. Das ist der falsche Ansatz. Die Einladung ist, uns auf Jesu Seite zu schlagen, weil er hat das Werk am Kreuz vollbracht und macht die Sünde oder nimmt die Sünde aus unserem Leben weg. Ja, ist ein anderer Ansatz. Und deswegen steht es genauso an erster Stelle wie hier der Vers im Alten Testament. Die Frage ist, denken wir immer so? Ist es so Teil unseres Alltags, dass wir versuchen, uns diesen Spiegel vorzuhalten? Ist Jesus derjenige, der mein Erlöser ist? Ist mir das bewusst? Ich finde diesen Gedanken mit dem Erlöser extrem wichtig, weil wir in unserer Kultur dazu neigen, die von Gott gewollte Gnade zu betonen, die aber manchmal dann den Touch kriegt, dass die Sünde ja doch nicht so schlimm ist. Das ist aber nicht das Evangelium. Die Gnade ist etwas, was Jesus am Kreuz für uns in Kraft gesetzt hat, mit seinem Leben bezahlt hat. Und dass er dieses Opfer gebracht hat, hatte zum Ziel nicht nur, dass wir uns besser fühlen in dem, was wir alle nicht schaffen, sondern dass wir frei werden. Das ist ein extremer Unterschied. In der Werbung ist es heute so, jetzt überspitze ich ein bisschen, da wäre das Ziel, mit einer guten Werbung so ein bisschen manipulativ uns ein schlechtes Auto für ein gutes Auto zu verkaufen. Das ist aber, also das meint die Gnade nicht. Ja? Sondern da geht es darum, dass Gott uns das Beste geben möchte und das heißt, dass er uns frei machen will von Sünde. Er ist der Erlöser. Er ist nicht unser Wellnessprinz. Ja, er ist unser Erlöser. Und da möchte ich uns ermutigen, diesen Spiegel einfach mal vor unser Herz, vor unser Leben zu halten und da eine Entscheidung für uns zu treffen. Ja, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Ist er mein Erlöser? Glaube ich, dass das, was da am Kreuz passiert ist, für mein Leben ausreicht, um mich frei zu machen? Denn, und das ist die Konsequenz davon, Zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die Konsequenz daraus. Dadurch, dass es nur einen Erlöser gibt, ist die Konsequenz, konzentriere dich auf mich, schau auf mich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unten unter der Erde ist. Und dieser Satz steht im Alten Testament an einer Stelle, wo im Vorfeld die ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb passiert ist, wo Mose 40 Tage unterwegs war, mit Gott, auf Gott gehört hat, er war nicht mehr zu sehen, keiner wusste, kommt er überhaupt nochmal wieder. Und dann haben die angefangen, weil sie eine Sicherheit brauchten in der Wüste, haben sie angefangen, sich ein goldenes Kalb zu machen aus all dem Schmuck, den sie hatten, und haben dann um dieses goldene Kalb herum getanzt. Da würden wir heute sagen, was für ein primitives Zeug, würden wir nie machen. Nee, heute haben wir viel intelligentere Methoden, unsere Götter zu bauen. Das stimmt. Das machen wir heute anders. Ja. Das machen wir auch geschickter, nicht so dumm. Also, wer macht denn sowas, tanzt um goldenes Kalb rum? Wobei, heute ist wieder alles möglich in unserer Zeit. Wer weiß, wann wir das auch wieder sehen. Fakt ist, weil Gott der Erlöser ist, hat da kein anderer Gott neben Platz. Ja, das bringt keinen Sinn. Warum sollte man einen anderen Gott haben, wenn Gott der Erlöser ist, wenn Jahwe, der Gott, wie er sich hier selbst im Alten Testament vorstellt, der Erlöser ist, wenn Jesus derjenige ist, der Schlüssel zum ewigen Leben ist? Warum soll man sich auf jemand anders verlassen? Ja. Und die Ansage ist hier, keine anderen Götter anzubeten, neben ihm zu haben, sich vor irgendjemand anders hinzuwerfen. Ich habe das jetzt nur auszugsweise da rausgeholt. Ja, es geht darum, dass diesem Erlöser die alleinige Anbetung gebührt. Und das lässt sich leichter dahersagen, als es sich leben lässt. Aber ihm gebührt unsere Anbetung, ihm gebührt unser Herz. Er hat es verdient, dass wir ihm zuhören. Unser Grundproblem als Menschen besteht aber darin, dass wir das, was Gott geschaffen hat, oft zu unserem Schöpfer machen. Ja? Deswegen steht das hier mit den Abbildern. Im Alten Testament kann man oft sehen, dass die Leute sich irgendwelche Statuen gemacht haben. Heute fahren die Menschen manchmal mit ihren Statuen durch die Gegend. Das gibt es durchaus. Wir haben alle unterschiedlichste Statuen und Götzen und die heißen heute nur anders. Wir benutzen auch das Wort Götter, Götzen und so weiter in unserem westlichen Sprachjargon nicht. Aber wir haben diese Idole, menschlich gesehen, Kultur. Wir haben diese Weltanschauung, die sich letzten Endes gegen und neben Gott stellen wollen und den Platz einnehmen wollen, der eigentlich Gott gehört, weil Jesus uns aus dem Sklavenhaus befreit hat. Ja. Und da sagt die Bibel ganz klar in den 10 Geboten, mach das nicht. Das ist nicht gut für dich. Gott sagt es nicht, um uns in eine Unfreiheit reinzuführen, um uns den Lebensspaß zu klauen oder den Lebensraum zu verkleinern. Ganz im Gegenteil. Er will uns in die Freiheit führen. Und all das, was uns da manchmal als Freiheit angeboten wird, ist letzten Endes etwas, was uns viel mehr in Sklaverei reintreibt. Ja? Aber das ist unser Grundproblem. Lässt sich auch im Römerbrief Kapitel 1 nachlesen, dass genau dieses Thema, dass wir Schöpfung und Geschaffenes verwechseln und das anbeten und verherrlichen, was Gott geschaffen hat. Das ist genau das Grundproblem. Das komplette Kapitel, bis auf den Anfang, die ersten 16 Verse, glaube ich, dreht sich um dieses Thema. Aber wir sollen uns kein eigenes Bild machen von Gott. Wir sollen das Bild nehmen, was Gott gemacht hat, was Gott uns schenkt. Wir sollen die Gedanken nehmen, die er uns schenkt. Und da sticht ein Gedanke im Neuen Testament hervor, im Johannes-Evangelium Kapitel 4, wo Jesus sagt, Gott ist Geist. Gott ist Geist, sprich, er ist unsichtbar, er ist nicht Materie, er lässt sich nicht reduzieren auf irgendeinen Ort, sondern er ist allgegenwärtig, er lässt sich überall finden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und aus dem Geist heraus und in Wahrheit mit einem ehrlichen Herzen anbeten, in dem Glauben, dass er der alleinige Gott ist. Das ist das, worum es geht. Mir geht es so, dass wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache und mir das zwischendurch einfach mal wieder angucke, es fordert mich heraus und es tut mir gut. Es nordet einen ein, auf eine positive Art und Weise. Weil wir sowohl in unserer Welt als auch im christlichen Kontext manchmal echt abgelenkt werden von dem Wesentlichen. Auch wenn ich mir das Thema Anbetung angucke, was echt eins meiner Leib- und Magengerichte ist, in diesem Thema gibt es so vieles, was uns dazu verleiten könnte, uns um dieses Thema zu drehen, anstatt um diesen Gott, den wir in Geist und Wahrheit anbeten sollen, aus dem Glauben heraus. Nicht, weil wir ein Bild von Anbetung haben, wie es sein müsste, wie es funktionieren müsste, wie es klingen müsste oder was weiß ich. Ja. Auch das kann zu einem Götzen werden. Das kann zu einem Bild von Gott werden, was aber nicht Gott wirklich ist. Und hier sind wir herausgefordert. Ja. Der Punkt ist, dass Glaube halt auf etwas Größeres verweist, was nicht verfügbar ist, was wir nicht in unserer Hand haben, was wir nicht kontrollieren können. Wir möchten immer gerne alles kontrollieren. Ja. Aber die Bibel fordert uns an der Stelle ganz klar heraus, nein, mach dir keine Bilder, mach dir keine falschen Konzepte oder selbstgemachte Dinger, reduziere Gott nicht auf deinen Horizont, er ist größer als du. Und da ist einfach unser Glaube gefragt, dass er so ist, wie er ist. Und dass wir dann anfangen, ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Um es anders auszudrücken, positiv, mach dir kein eigenes Bild von Gott, denn dieses Bild gibt es schon. Gott selbst hat es geschaffen, dieses Bild. Und das bist du. Du bist nach seinem Bilde geschaffen. Es wäre dumm, wenn wir, die wir nach seinem Bilde geschaffen sind, anfangen, uns ein Bild von Gott zu machen. Das ist einfach dämlich, wenn man das mal genau betrachtet. Ja? Aber genau das machen wir Menschen, Tag ein, Tag aus. Rund um die ganze Welt. Mach dir kein Bild von Gott, denn du selbst bist nach seinem Bilde geschaffen. Und bei diesem Gedanken will ich gleich ein kleines Achtungsschild setzen, denn obwohl wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, hat die Sünde dieses Bild zerstört, dreckig gemacht, deformiert. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist noch da, es schimmert durch, ja, auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber Fakt ist, wir dürfen das, was wir jetzt wahrnehmen an uns als Menschen, nicht gleichsetzen mit dem Ebenbild Gottes. Unser Weg mit Gott ist ein Weg der Wiederherstellung dieses Bildes. Das meint die Bibel mit Heiligung an der Stelle. Und deswegen ist unser Weg mit Gott auch ein Weg der Demontierung von falschen Gottesbildern, von falschen Götzen in unserem Leben, von falschen Vorstellungen, von falschen Weltanschauungen. Ja, es ist beides. Ein Weg der Wiederherstellung hin zu dem, wozu Gott uns geschaffen hat, aber auch ein Weg weg von den falschen Dingen. Von den falschen Götzen. Und davon redet dieses zweite Gebot. Mach dir kein eigenes Bild. Du bist es selbst und Jesus wird dich zu dem machen, wozu du geschaffen worden bist. Und dieses Bild ist dazu geschaffen, den Gott anzubeten, der dich gemacht hat. Ja, das ist die Bestimmung dieses Ebenbildes. Dieses Ebenbild ist kein Selbstzweck, sondern es ist dazu da, Gott anzubeten, wie wir das heute in manchen Liedern auch auf den Punkt gebracht haben. Und auch da wieder die Frage, das ist wie so ein Gewissensspiegel. Ja. Ist es meine Haltung, ist es mein Wille, will ich das? Will ich, dass die Dinge aufgedeckt werden, die in meinem Leben jetzt nicht so ganz in Gottes Plan reinpassen? Will ich in letzter Konsequenz, dass dieses Ebenbild in meinem Leben wiederhergestellt wird? Ich mache große Werbung dafür. Ja. Weil ich glaube, das kann uns nur gut tun, weil das, was Gott macht, ist gut. Erster Ansatz, ich bin dein Erlöser, ich meine es gut mit dir. Das ist der Anfang von diesen ganzen Geboten, deswegen steht es am Anfang. Und dadurch wird der Rest auch in eine gewisse Richtung gebracht. Dann kommt der nächste Satz: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem missbraucht. Letzten Endes geht es bei diesem Gebot um Ehrfurcht, dass wir nicht irgendwie Unsinniges mit Gott machen, sondern dass wir wirklich eine Beziehung zu ihm pflegen und sein Wesen ernst nehmen und dass das mit Ehrfurcht zusammenhängt. Nicht mit Angst, das ist was komplett anderes, sondern mit einer Haltung, die ihn ehrt, aber wo wir auch wissen, hey, der ist so viel größer als ich und ich bin so klein gegen ihn und trotzdem hat er das alles für mich gemacht und diesen Gott dürfen wir kennen und der gibt sich uns zu erkennen. Ich möchte ein Beispiel bringen, wie man den Namen Gottes missbrauchen kann, auch in unseren christlichen Kreisen. Das ist jetzt nicht ein Beispiel, das nur mir eingefallen ist, das lässt sich auch in dem einen oder anderen Buch mal nachlesen. Und dazu will ich mal in den Bereich der Zauberei abgleiten oder Animismus. Ja? In der animistischen Welt, wo die Menschen davon ausgehen, dass die Menschen auch noch entsprechende Geistwesen haben und so weiter und auch die verstorbenen Menschen letzten Endes als Geistwesen in der Welt rumschwirren, da gibt es ganz bestimmte Rituale, um dafür zu sorgen, dass man sich vor bösen Geistern schützt. Ja. Rund um die Welt, dass es solche Geister nicht gibt, haben wir erst seit der Aufklärung festgestellt. Aber rund um die Welt ist es so und die Menschen erleben in vielfacher Art und Weise die Realität dieser ganzen Geschichten. Hier, Aysche kommt ja aus der Türkei, von daher weiß ich das auch aus der Türkei, dass es solche Dinge gibt wie der böse Blick und so weiter, wo dann bestimmte Amulette getragen werden, um sich vor dem bösen Blick zu schützen. Ja, da stecken Ängste dahinter. Ängste vor irgendwelchen Mächten, die man nicht kontrollieren kann. Weil man sie aber kontrollieren will, greift man auf bestimmte Strategien zurück, auf Materialien, auf bestimmte Formeln, die man dann anwendet, spricht, um diese bösen Mächte abzuwehren. So, und jetzt sagt mir mal, wie gering der Sprung ist im christlichen Bereich, um das genau so zu machen. Wir können den Namen Jesus einfach genauso missbrauchen, aus einer Haltung heraus, wo wir Angst haben vor etwas und es aber kontrollieren wollen und dann benutzen wir formelhaft irgendwelche christlichen Sachen, um das Ganze zu bändigen. Ich bin großer Freund von Gebet und gut verstandenem geistlichen Kampf. Aber das, was Gott damit meint in der Bibel, ist etwas anderes als das, was ich gerade beschrieben habe. Und das, was der große Unterschied ist zwischen diesem eher animistischen oder zaubermäßigen, magischen Umgang mit solchen Formeln zu dem wahren christlichen Umgang damit, der Unterschied ist der, dass wir es aus einer Beziehung mit Gott heraus tun und nicht eigenmächtig. Weil die ganze Geschichte mit Zauberei und so weiter, das hat alles was mit Kontrolle, Eigenmächtigkeit und so weiter zu tun. Das ist nicht der christliche Ansatz. Dazu stellt sich Gott auch letzten Endes nicht. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo die Brüder, wie heißen sie? Die haben einen komischen Namen gehabt, Kephas. Wo die gesehen haben, wie die Apostel da Dämonen ausgetrieben haben und die fanden das total cool und wollten das auch mal machen. Ja? Passt in unsere heute sensationsgierige Zeit so. Einfach mal ausprobieren. So, die machen das so und so, abgucken, Methode. Ja, alles klar, rauf. Ja, die standen hinterher ganz schön dumm da. Die dämonisierten Menschen, für die da beten wollten, die haben die auseinandergenommen. Weil da keine Power hinter war, weil da nicht Gott drin steckte. Als Jesus den dämonischen Mächten begegnet ist, haben die Dämonen geschrien und sagen, wir wissen, wer du bist der Heilige Gottes. Über die Brüder Kephas haben die sich lustig gemacht. Ja. Das ist dieser Punkt, wo wir als Christen sehr wohl aufpassen müssen, und das meine ich jetzt gar nicht, auch nicht ängstlich, sondern ich will es nur bewusst machen, dass man den Namen Gottes auch als Christ missbrauchen kann. Nicht nur in dummen Witzen, sondern auch auf eine sehr ernst gemeinte Art und Weise. die aber dann in einen Bereich abgleitet, wo es nicht mehr um Glauben und Beziehung, um geistgeleitetes Vorgehen geht, sondern wo wir die Dinge managen. Ja? Und das ist dann nichts anderes als Animismus. Und deswegen hat dieser Vers im Alten Testament, dass wir den Namen unseres Gottes nicht zu nichtigem aussprechen sollen, der hat immer noch Bedeutung. Der gilt für uns heute. Der gilt auch in Bezug auf den Namen Jesus, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und er nicht ein Name für uns ist, den wir benutzen, um irgendetwas von uns fernzuhalten. Er ist unser Herr. Er ist unser Erlöser. Er hat alles für uns gegeben. Und seinen Namen dürfen wir gegen alle möglichen Mächte der Finsternis erheben, weil er einfach der Herr ist. Weil wir das glauben. Ja? Und dieser Glaube dabei ist einfach ganz entscheidend, diese Beziehung zu ihm. Und deswegen lesen wir auch in den Evangelien, dass Jesus sagt, es ist schön, dass ihr so viel Vollmacht habt. Und es ist auch eine Sache, die wir wirklich verstehen sollten, dass wir die haben. Aber noch viel wichtiger ist, dass eure Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind, weil die Beziehung zu Gott für die Ewigkeit viel wichtiger ist als die Frage, wie viele Dämonen wir hier auf der Erde ausgetrieben haben. Das ist nicht unwichtig deswegen, aber es gibt einen Unterschied in der Wertigkeit. Ja. An der Stelle einfach die Ermutigung, den Namen Gottes zu ehren und nicht nur zu benutzen, um es auf den Punkt zu bringen. Ihm gebührt die Anbetung, ihm gebührt unser Respekt, unsere Ehrfurcht, unsere Aufmerksamkeit, unser Ohr, ja, dass wir hinhören, was sagt er. Und dann kommt letzten Endes dieser Gedanke mit dem Sabbat, wo ja, der Gedanke kam jetzt immer wieder mal, auch in meinen Predigten, wo es letzten Endes darum geht, dass wir, andersrum, ich werde das doch vom Alten Testament her aufrollen, Exodus 20, Vers 8 steht dann, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Die hatten also einen ganz bestimmten Tag, nämlich den Samstag, wo sie keine Arbeit tun sollten, sondern einfach einen Tag haben sollten für Gott, wo sie Zeit mit Gott hatten, wo sie aber auch als Menschen Gemeinschaft hatten, gefeiert haben, wie auch immer, einfach gute Zeit gehabt haben. Ja, es ist wieder beides drin. Zeit für Gott, Zeit füreinander. Ist da beides drin. Zumindest bei den Juden im damaligen Verständnis. Jetzt sagt das Neue Testament aber, dass die Tage, die wir einhalten, nicht das Entscheidende sind, ob wir irgendwelche Neumonde, also die ganzen jüdischen Feste einhalten oder so, das ist nicht das Wesentliche. Sondern das Neue Testament, letzten Endes Jesus, bringt es auf eine neue Ebene, weil es nämlich darum geht, dass wir in unserer Beziehung zu Gott zur Ruhe kommen. Weil wir an das glauben, was er für uns getan hat. Wer immer noch durch eigenes Rödeln versuchen will, von seinen Schwächen, von seiner Sünde frei zu werden, der ruht nicht im Glauben. Und deswegen ist der einzige Weg, da lande ich wieder beim ersten Gebot, der einzige Weg ist, sich auf die Seite von Jesus zu schlagen, da zur Ruhe zu kommen, zu wissen, du hast es für mich getan. Und da ruhen wir uns so lange aus in der Gnade von Jesus, in seinem Sieg über die Mächte der Finsternis, über die Mächte der Sünde. Da ruhen wir uns so lange aus und leben in dieser Wahrheit, bis die Sünde gekappt ist in unserem Leben. Kann manchmal schnell gehen, kann auch manchmal länger dauern. Hängt damit zusammen, wie das Ganze verästelt ist in unserem Leben, sage ich mal ganz menschlich. Ja? Sagt der Eckbert, nicht der Heilige Geist. Zur Ruhe kommen. Ja? Es ist auch gut, einfach freie Tage zu haben. Ja, ganz menschlich wichtig. Aber die eigentliche Bedeutung des Sabbats für uns heute ist die des Geistlichen zur Ruhe kommen. Und damit ist die erste Tafel eigentlich auch schon fast so gut wie fertig und beschreibt unser Verhältnis zu Gott. Und ich hoffe, dass ich in der Kürze kurz darstellen konnte, dass das, was da im Alten Testament drinsteht, sich im Neuen Testament wiederfinden lässt und für uns heute eine Bedeutung hat. Und das Ganze hängt an diesem Punkt, dass er unser Erlöser ist und wir an ihm dranhängen und wir uns an ihn dranhängen. Und um es nur ganz kurz zu machen, das mache ich wirklich nur ganz kurz, so beispielhaft, um zu zeigen, was in den anderen Geboten noch drinsteckt. Da kommen ja jetzt die anderen Gebote wie Eltern ehren, nicht morden und so weiter. Diese Dinge kann man mal positiv umformulieren und gucken, was für ein Charakterzug von Gott kommt denn da zum Ausdruck? Was ist denn die Absicht von diesen Geboten? Wir lesen ja immer nur, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Wenn man es aus dem Hebräischen übersetzt, würde das eigentlich heißen, du wirst nicht, du wirst nicht, du wirst nicht. Ja, ist viel positiver formuliert. Warum unsere Bibeln dazu machen müssen, frag mich. Aber wenn es zum Beispiel um dieses Gebot geht, die Eltern zu ehren, was steckt dahinter, was ist das Ziel? Es geht um Wertschätzung und Dankbarkeit für die Menschen, die in unser Leben hinein investiert haben. Und wenn du das mal so anpackst, dann landest du bei einer Menge mehr Menschen als die, die dich nur zur Welt gebracht haben. Ja, und wenn du Eltern gehabt hast, die dir nichts Gutes getan haben, weil sie entweder einfach echt schlecht zu dir waren oder einfach gar nicht da waren, dann haben sie dir trotzdem das Leben geschenkt. Ja. Und auch dafür kann man dankbar sein, auch wenn das so klein ist. Aber es bewahrt einen davor, das Leben zu hassen. Ja, und eine negative Einstellung zum Leben zu bekommen. Gott ist ein Gott der Generation, ein Gott der Geschichte und das kommt in diesem Ding zum Ausdruck. Und da sollen wir mit Wertschätzung umgehen. Nicht morden. Was heißt es anderes als, du sollst Respekt haben vor dem Leben, es wertschätzen. Das Leben fördern. Ist ein Gebot, was viel mehr beinhaltet aus meiner Sicht, als nur die Frage, ob ich jemand um die Ecke bringe oder nicht. Ja, das ist so die Extremsituation. Aber alles, was davor kommt und letzten Endes zum Tod führen kann in unserem Verhalten, darf man da auch mal bei bedenken. Du sollst nicht Ehe brechen. An der Stelle geht es einfach darum, dass Gott ein Gott ist, dem Beziehung wichtig ist, dem Treue und Gemeinschaft wichtig ist. Das ist das Gottesbild, was dahinter steckt. Und deswegen liebt Gott es, wenn Beziehungen geschützt sind, wenn sie verbindlich sind, wenn sie verantwortlich sind. Wenn da, wenn man sozusagen, gerade wenn es um das Thema auch Ehe, Sexualität und so weiter geht, wenn man all in geht, so nenne ich das gerne. Nicht ein bisschen, ja, ein bisschen auf Pump, sondern all in. Wenn ich alles will, muss ich alles geben. Nicht stehlen, Sicherheit, Respekt sind da Sachen, die da ganz wichtig sind, wo Gott jemand ist, der für uns Sicherheit möchte, dass wir in Sicherheit leben, ja, der uns Sicherheit geben will, der aber auch großzügig ist und dafür sorgt, dass wir eigentlich nicht stehlen müssen. Wir sollen nicht lügen. Dahinter steckt dieses Bild von Gott als jemand, der die Wahrheit liebt, der ehrlich ist, der mit seinen Gedanken sehr ehrlich umgeht und uns nichts vormacht. An der Stelle möchte ich mal einfach einen Punkt machen, den Rest könnt ihr euch mal zu Hause durchlesen. Wenn wir das so hören, dann glaube ich, ist es auf der einen Seite herausfordernd, auf der anderen Seite macht es hoffentlich auch Hunger, sich damit mehr zu beschäftigen und irgendwie ein Leben zu führen, was in diese Richtung führt. Weil diese Leitlinien, die Gott gegeben hat, hat er uns gegeben, damit unser Leben gelingen kann. Unsere Gesellschaft hat diese Leitlinien nicht mehr so unbedingt. Ja? Eher weniger. Und es sorgt für viele Verletzungen, für viele Desorientierungen in unserer Gesellschaft. Aber Gott ist immer noch Gott. Und wir haben die Chance, mit diesen Dingen zu leben und unser Leben in Ordnung zu bringen mit Gott. Und Jesus ist deswegen auf die Erde gekommen und Mensch geworden, weil wir das nicht alleine auf die Kette kriegen. Das beschreibt das Alte Testament. Da sind die 10 Gebote beschrieben, ganz klar. Die Propheten nehmen immer wieder drauf Bezug. Die anderen Bücher Mose, gerade drittes Buch Mose, nimmt immer wieder Bezug auf die 10 Gebote in unterschiedlichsten Formen. Und das Alte Testament zeigt, wir Menschen haben es nicht geschafft, die Gebote zu erfüllen. Wir schaffen es bis heute nicht. Und genau deswegen ist Jesus Mensch geworden, um diese Kluft zu überbrücken, diesen Anspruch des Gesetzes, was eigentlich ein Segen sein sollte für uns und unsere Unfähigkeit. Ja, Jesus hat sich da drüber gelegt mit seinem ganzen Leben. Und was Gott heute macht, ist, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, um diese Früchte in unserem Leben zum Vorschein zu bringen. Und auch das hat wieder was mit Beschenktwerden zu tun. Nicht mit Erarbeiten, mit sich anstrengen. Die einzige Anstrengung, die wir dafür aufbringen sollten, ist aufhören, uns anzustrengen. Ja, die Bibel bringt das beides zusammen, fleißig sein und Gnade. Wir sollen uns befleißigen in der Gnade, schreibt der Petrus an einer Stelle. Das ist, klingt total paradox in meinen Ohren. Ich weiß nicht, wie das bei euch klingt. Aber unsere Mühe sollte sich darin dahingehend ausrichten, dass wir seine Gnade empfangen. Ja? Christsein ist total paradox. Besser man gewöhnt sich so schnell wie möglich dran, dann kommt man besser mit klar. Also, ja, befleißigt euch da drin, nicht fleißig zu sein. Nicht aus eigener Kraft irgendwas erreichen zu wollen. Das ist das Evangelium. Sondern schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens, der für euch das alles getan hat am Kreuz von Golgatha. Und dann wird der Rest lebbar, weil der Heilige Geist in uns lebt, weil der Heilige Geist uns da reinführen will, nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, sondern Gott die Ehre zu geben in allem, was wir sind und als seine Ebenbilder ihn zu verherrlichen und in der Welt sein Bild zu repräsentieren. Das ist immer beides. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert oder gelangweilt. Das Musikteam kann nach vorne kommen und möchte einfach noch beten. Vater, ich danke dir, dass du der bist, der du bist und du weißt, wo wir alle stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, Entschlossenheit gibst, uns auf dich zu verlassen, auf deine Gedanken und dass wir bereit sind, die Gedanken, die Ideen, die Götzen in unserem Leben loszulassen, die deinem Wesen entgegenstehen, die deiner Gottheit entgegenstehen. Herr, und so wird dein Sieg in unserem Leben sichtbar, Schritt für Schritt, mehr und mehr. So kommt deine Freiheit in unser Leben, weil du dann wirklich als der Erlöser in unserem Leben agieren kannst. Danke für deine erlösende Kraft heute Abend auch. Danke, dass du stärker bist als alle Versuchung, als alle Sünde in unserem Leben, die uns klein machen will, die uns letzten Endes was Falsches verkaufen will. Danke, dass du hier bist heute Abend. Wirke du. Amen.